Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte heute ein bisschen Fortsetzung machen zu dem Predigttext letzter Woche. Wir haben von Paulus gehört, wie er eilte, nach Jerusalem zu kommen, Apostelgeschichte 20. Und so ist eine gewisse Eile über diesem Text, Kapitel 20, 21, also keine Hetze, aber doch eine Dringlichkeit, mit der Paulus hier Richtung Jerusalem reist und dann den Ältesten, den Gemeindeältesten von Ephesus sagt, ihr trefft mich in Milet. Also er geht noch nicht mal nach Ephesus hin, obwohl er für immer Abschied nehmen wird. Das haben wir letzte Woche gehört. Ne? Er nimmt für immer Abschied. Ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen, worauf sie dann ja auch weinen. Und lese noch einmal diese entscheidenden Verse, Apostelgeschichte 20, 16. Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren. Also das ist schon interessant, wie wir in der Bibel hier sehen, wenn man ein Ziel vor Augen hat, ein geistliches Ziel sich setzt, wie dann auch hier Paulus alles dem unterordnet und er sagt, ich will keine Zeit verlieren, auch wenn es noch menschlich so schön wäre, nicht? Ach, ist doch so schön, noch mal sich zu treffen und ein bisschen zu plaudern. Nein, nur das Nötigste, sagt er ihnen, gibt er ihnen mit auf den Weg, befiehlt sie dem Herrn an, weil er am Pfingsttag in Jerusalem sein will. Und dazu möchte ich noch etwas sagen, das ist ein Nachtrag sozusagen zu letzter Woche und das Bindeglied zu dem Predigttext heute. Warum wollte Paulus so unbedingt am Pfingsttag in Jerusalem sein? Wir gehen ja jetzt auch auf das Pfingstfest zu. Für uns ist Pfingsten Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, aber es hat ja ein jüdisches Vorbild. Und dieses Pfingstfest bei den Juden war das Shavuot, das Erntefest, 50 Tage nach dem großen Passa, dem Fest der ungesäuerten Brote. Und im Griechischen Pentecosta ist also 50 Tage nach dem Fest der ungesäuerten Brote, dem Passa, ist dieses Erntefest. Und ich möchte dazu mal ein bisschen was sagen, damit die Sinnbildlichkeit der biblischen Feste und Themen deutlich wird. Zu diesem Fest wurden die Dankopfer zum Tempel gebracht und das waren immer die Erstlingsfrüchte. Das Erste, was so geerntet wurde. Und dann brachte man davon in den Tempel nach Jerusalem. Und Paulus erkannte wahrscheinlich darin eine tiefe Sinnbildlichkeit, denn wir wissen aus dem Neuen Testament, dass am Pfingsttag sehr viele zum Glauben kamen, 3000 an einem Tag, aber wir wissen aus dem Neuen Testament auch, dass längst nicht alle Juden, nicht alle aus dem Volk Israel, Jesus als ihren Messias erkannten und anerkannten, sondern nur ein Teil. Und es ist Paulus, der im Römerbrief das auch schreibt, wie sehr es ihn schmerzt, wie sehr er in seinem Herzen Leid trägt darum, dass so viele aus seinem Volk, von seinen Brüdern, wie er schreibt, Jesus nicht erkennen und anerkennen als den von Gott gesandten Messias und Erlöser. Und deswegen ist dieses Fest der Erstlingsfrüchte durchaus auch ein Sinnbild, nicht? Ist noch nicht die ganze Ernte. Beim Shavuot-Fest. Das ist der Anfang. Und Paulus wird im Römerbrief dann auch das deutlich machen, Kapitel 9 bis 11, dass dieses Volk Israel jetzt in dieser Zeit, Zeit der Gemeinde, wo das Evangelium unter die Heiden gebracht wird, dass da nur ein Teil, ein kleiner Teil Christus erkennt und ein großer Teil aber von Gott wie zur Seite gestellt ist. Ein Geheimnis des Heilsweges Gottes in dieser Weltgeschichte. Jetzt Zeit der Heiden, aber einige aus Israel glauben. Und in Römer 9 bis 11 macht Paulus deutlich, dass auch im Alten Testament es da schon Vorbilder gibt, dass oftmals, wenn Gott auf das Volk Israel blickte, er sagen musste, ein großer Teil davon ist abgewichen und verdorben, aber ein Rest, ein kleiner Teil, beim Propheten Elia zum Beispiel 7000, in diesem Volk, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, sondern mit ihrem Herzen beim Herrn blieben. Und andere Beispiele, die Paulus bringt. Aber er wird dann in Kapitel 11 auch sagen, am Ende der Zeit wird auch Gott diese Decke von dem Angesicht seines Volkes nehmen und sie werden gerettet werden, ganz Israel. dann kommt die ganze Ernte. Versteht ihr? Pfingsten, Erstlingsfrüchte. Ein wenig, ein Teil. Aber die große Ernte kommt. Und vielleicht war es so, dass Paulus dachte, ich will unbedingt zum Pfingsttag dort sein, weil es ein so bedeutendes Fest ist. Im Blick auf das Volk Israel, seine Brüder und Schwestern, im Blick auf die Gemeinde, weil hier der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und vielleicht auch, weil Paulus eine Kollekte dabei hatte. Wir lesen im Korintherbrief, dass er eine Sammlung unter den heidenchristlichen Gemeinden angeordnet hat für die Urgemeinde in Jerusalem, von der aus das Evangelium ja ausstrahlte. Ein Ausstrahlungsort, Jerusalem. Von dort aus ging es in die Umgebung und in die ganze Welt. Und Paulus wollte, weil diese Gemeinde Not litt, dass alle zusammenlegten, und wollte diese Kollekte nach Jerusalem senden. Es ist nicht ganz eindeutig im Neuen Testament, ob er sie dann selber hinbrachte. In 1. Korinther 16 kann man das lesen, Kapitel 16, 1 bis 4 und Vers 8. Wer das also nachlesen möchte, wer sich das notiert, da kann man das sehen, was Paulus für Pläne hat. Diese Pläne sind relativ konkret, aber sie sind nicht bis ins Letzte ausgefeilt. Also ob er dann die Kollekte jemandem mitgibt, dass er sie dorthin bringt oder auch selber nach Jerusalem reist, war zu dieser Zeit noch für ihn nicht ganz klar. Und dann kristallisierte sich das heraus, er selber will nach Jerusalem gehen. Und ihr werdet noch merken, warum ich das so ausführlich sage. Er hatte sich hier etwas vorgenommen, was für ihn wahrscheinlich von einer tiefen Sinnbildlichkeit war. Denn gewissermaßen, wenn das Volk Israel zum Schavuotfest die Früchte zum Tempel brachte, ihre Opfergaben, und Paulus sagt, jetzt gehe ich Pfingsten dorthin und da bringe ich die Opfergaben der heidenchristlichen Gemeinden mit, ne, nach Jerusalem, ist eine schöne Sinnbildlichkeit. Merken wir, wie sehr es Paulus darum geht, deutlich zu machen, dass die Christenheit nicht auseinanderfällt in zwei Lager. Hier sind die Heidenchristen und ihr's und da sind die Judenchristen, die machen ihr's, sondern es gehört zusammen. Das war ihm ganz wichtig. Diese Zusammengehörigkeit deutlich zu machen, war ihm ganz wichtig. Und ich betone das hier, weil die Zusammengehörigkeit heidenchristlicher Gemeinden, wir sind alles Heidenchristen, nicht? Deutsche. Wir sind von Natur aus ja gar nicht Volk Gottes, wenn man das mal alttestamentlich betrachtet. Wir sind hinzugerufen, hinzugefügt worden. Wir sind nicht irgendetwas Eigenes, sondern wir sind die eine Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden. Und deswegen betone ich das, weil es in der Kirchengeschichte dann so auseinandergefallen ist. Und bis heute, schlimm, auch selbst auf dem Kirchentag zum Beispiel, es werden die messianischen Juden gar nicht eingeladen. Weil das natürlich Stunk gibt. Ne? Die messianischen Juden sagen, Jesus ist der Messias. Und sie sagen das als Juden. Und für die Juden, die Jesus aber ablehnen, ist das ein großes Ärgernis. Schlimmer, als wenn es die Heiden sagen. Dann sagen die, ja, da sollen die mal an den Jesus glauben. Aber wenn es ihre Brüder sind, die im Alten Testament zu Hause sind, denen die Propheten gegeben sind, die heiligen Schriften, die darin zu Hause sind, wenn die sagen, Jesus ist doch der Messias, es steht doch geschrieben, dann ist das hochproblematisch. Und man will auf dem Kirchentag diese Skandale nicht haben. Man ist auf dem Kirchentag bereit, jeden Skandal zu tolerieren, aber nicht diesen, um Christi willen. So. Und da fällt das auseinander, merkt ihr? Man will diese nicht dabei haben. Dabei müsste man sagen eigentlich, wenn überhaupt beim Kirchentag Gruppen eingeladen werden, dann doch zuerst die messianischen Juden, weil das zusammengehört. Und wir werden jetzt lesen, wie wichtig es Paulus war, dieses Zeichen zu setzen, sodass er sogar bereit ist, sein Leben dafür zu riskieren. Wir lesen jetzt Kapitel 21, Apostelgeschichte. Als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten und abgefahren waren, also man merkt, wie diese Szene, dieses Treffen mit den Kirchenältesten, möchte ich mal in unsere Zeit sagen, stellt euch mal vor, ich bin irgendwo jetzt woanders Pfarrer geworden, besuche ich mal Pölzig, ne? Und dann kennt man die alle und man sitzt zusammen, könnte ich mir auch vorstellen. Da muss man sich schwer losreißen, aber er wollte ja keine Zeit verlieren. Also, als wir uns losgerissen hatten, sie hatten diese Gemeinde dem Herrn anbefohlen, gebetet, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyrus an, denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen. Als sie nun die Jünger fanden, also in Tyrus auch eine kleine Gemeinde, blieben wir 7 Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Also die hatten eine prophetische Gabe, einen prophetischen Eindruck und sagten ihm, fahr nicht nach Jerusalem, das wird große Probleme geben. Und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir ins Schiff, jene aber wandten sich wieder heimwärts. Wir beendeten die Seefahrt und kamen von Tyrus nach Ptolemais, begrüßten die Brüder dort und blieben einen Tag bei ihnen. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, die in Apostelgeschichte, wird das beschrieben, gewählt worden waren, 7 Diakone. Und wir blieben bei ihm. Der hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und weissagten. Also die hatten auch eine besondere Gabe, Dinge zu sehen und zu sagen, die eigentlich verborgen sind. Als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als der zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden überantworten. Und als wir das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich also nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ja, auch in Kapitel 20 hatte Paulus das gesagt, dass der Heilige Geist ihm selber in allen Städten, wo er herzog, bezeugte, also er hatte ein inneres Zeugnis, einen Eindruck, dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten. Paulus wusste das. Und er sagt, ich achte aber mein Leben nicht der Rede wert. Es geht gar nicht um mich, ob ich frei bin, ob ich gefangen bin, ob ich lebe oder sterbe, darum geht es ihm gar nicht. Wenn ich nur das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Was für ein Amt hatte der Apostel Paulus von dem Herrn Jesus empfangen? Wir können das lesen in Apostelgeschichte 9. Dort wird Paulus getauft, erst einmal als er erblindete, als Jesus ihm erschienen war, als er diese Begegnung hatte mit dem Auferstandenen, wird er ja blind für 3 Tage und kommt in das Haus des Hananias, und zu Hananias, der eine gewisse Furcht davor hat, diesem Saulus von Tarsus zu begegnen, weil er wusste, dieser Mann kommt, die Gemeinde zu verfolgen, spricht Gott zu ihm, geh nur hin, denn dieser, also dieser Saulus, wie er damals hieß, ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Das war die Berufung. Das war die Berufung, die auf dem Leben des Paulus lag. Viel leiden und Zeuge sein vor allen Heiden, auch vor Königen und vor dem Volk Israel. Und deswegen ging Paulus jetzt diesen Weg unerschrocken. Das heißt, wir wissen es nicht. Vielleicht war er in manchen Nachtstunden doch erschrocken innerlich. Aber jedenfalls hier im Gespräch mit den Gemeindeältesten von Ephesus sagt er, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, was ich bekommen habe. Und da gehörte eben zu, auch dem Volk Israel Zeugnis zu geben. Und sie wussten in Jerusalem alle, dass dieser Saulus damals noch ein Schüler des Gamaliel eifrig darin war, im Gesetz des Mose, übereifrig, auch darin, die Gemeinde Jesu, die er für Lästerer hielt, zu verfolgen, um Gott zu dienen. Und nun ist er umgekehrt, ist er ein Christ geworden und vertritt genau diese Lehre, die er vorher bekämpft hat, als jemand, der wirklich tief, tief mit beiden Beinen im Gesetz des Mose und in allen Propheten drin steht, die Texte kennt. Wir lesen, dass er schon gleich nach seiner Bekehrung in Damaskus der Synagogengemeinde bezeugte und bewies aus den Schriften, dass Jesus der Christus ist, der verheißene Messias. Gleich am Anfang schon. Dann ist er ein paar Jahre verschwunden von der Bildfläche und hat all diese Erkenntnisse vertieft. Und es ist ihm offensichtlich klar gewesen, ein inneres Anliegen, jetzt nach Jerusalem zu gehen, dort die Kollekte zu überbringen und am Pfingsttag noch einmal diesem Volk zu bezeugen, dass Jesus der Messias ist. Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Da hören wir so ein bisschen, wie das auch emotional für Paulus ist. Ja, es ist nicht einfach. Man möchte doch lieber in Ruhe leben. Man möchte doch lieber noch Zeit verbringen mit den Gemeinden. Man möchte doch vor allen Dingen als Apostel und großer Star-Prediger ganz menschlich sagen, was soll nur werden, wenn ich gehe? Das ist ein menschlicher Gedanke. Was soll aus der Gemeinde werden, wenn der Pastor geht, wenn er weg ist auf einmal, der die Fäden in der Hand hatte, nicht? Unvorstellbar, undenkbar. Ich erinnere mich übrigens, dass ich vor etlichen Jahren die Predigt zu diesem Thema Abschiedsrede mal so eröffnet habe, dass ich euch gesagt hatte, ich habe mich jetzt wegbeworben, es ist klar. Und was war das für ein Auge, eine Erschütterung in der Gemeinde? Ja, es würde heute vielleicht nicht anders sein, aber das möchte ich doch betonen, dass hier auch deutlich wird, Paulus ist ein geistlicher Mensch, weil er weiß, die Gemeinde wird gehalten, nicht durch Paulus, Petrus oder sonst welche Namen, sondern durch den Herrn, der lebt und der beruft sich neue Apostel, neue Leiter, neue Hirten. Wenn nur die Gemeinde im Gebet steht und daran festhält, auch einen ordentlichen Pastor haben zu wollen. Also es bricht ihm aber trotzdem menschlich durchaus das Herz. Nicht? Es ist nicht einfach. Aber er bleibt auf diesem Weg. Jetzt ist aber interessant, dass wir hier in Apostelgeschichte 21 nun erfahren, es gibt an zwei Orten prophetische Worte. Als wir nun dort die Jünger fanden, blieben wir 7 Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem ziehen. Wer hat denn jetzt recht? Schwierig, ne? Also die hatten einen geistlichen Eindruck und es ist ja durchaus eine Offenbarung von Gott, nicht? Dass sie erkennen, Paulus zieht jetzt nach Jerusalem, das wird böse enden. Das haben sie gewusst, durch den Geist offenbart und sagen, mach das nicht. Paulus sagt, der Geist bezeugt mir, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, ich gehe hin. Wer hat recht? Was würdet ihr sagen? Es geht ja dann auch so aus, dass Paulus gefangen wird, nach langem Hin und Her dann als Gefangener nach Rom. Wer hat recht? Ja, seht ihr, ihr habt recht. Man kann es nicht sagen. Ihr wisst nicht, was... Ich wusste es auch nicht. Man kann es nicht beantworten. Das ist aber eine sehr wichtige Erkenntnis, weil das nämlich heißt, dass bei demselben Glauben, bei derselben geistlichen Erkenntnis, man trotzdem ein unterschiedliches Urteil fällen kann. Denn es ist nicht Gottes Eigenart, dass er die Dinge so regiert, dass da etwas gesagt wird und dann müssen alle 100% so Spuren oder so. Wir sind immer noch Menschen, nicht? Paulus ist ein Mensch, die Gemeindeältesten sind Menschen. Gott offenbart etwas und die einen haben das Urteil und sagen, das soll nicht sein, Paulus soll erhalten bleiben. Ach, was wäre gewesen, wenn Paulus nicht gefangen genommen worden wäre? Vielleicht wäre er als freier Mann nach Rom gekommen. Und wir lesen im Römerbrief, dass er noch weitere Reisepläne hatte. Er wollte nach Rom, er wollte dann weiterreisen nach Spanien. Also faszinierend, dieser Mann fasziniert mich. Wenn hier so geheult wird im Kirchenkreis, man sagt 2040 nur noch 5 Pfarrer im Kirchenkreis Gera. Ach, wie soll das gehen? Ja, wenn wir an unseren volkskirchlichen Tralala festhalten, dann sagen wir, das schaffen wir nicht. 5 Pfarrer schaffen das nicht. Ja, es ist aber auch gar nicht nötig, das zu tun, was über Jahrhunderte getan worden ist. Es ist nötig zu tun, was der Herr sagt. Und da reicht ein Apostel mit ein wenigen paar Mitarbeitern, um die ganze Küste der heutigen Türkei und Griechenland zu missionieren. So sieht es nämlich aus. Da reicht einfacher für den ganzen Kirchenkreis. Wenn denn Gottes Geist da ist und wirkt und Menschen sich rufen lassen. Das ist doch nicht das Thema. Also Paulus hatte großartige Pläne. Ich bin fasziniert von diesem Mann. Ich muss auch nach Spanien dann noch. Keine Ahnung, wie der da hinkommen will, mit welchem Geld und so weiter. So würden wir ja denken, nicht? Das interessiert den Paulus nicht. Der hat eine Vision, sagt, ich bin berufen zum Völkerapostel, also das ist der Plan. Hätte er gehört auf die Gemeindeältesten, vielleicht wäre er nach Spanien gekommen. Nun hat er es anders entschieden. Da hat man ihn dort dann gefangen gesetzt, war richtig von dem Tode bedroht. Da beruft er sich auf sein römisches Bürgerrecht, auf den Kaiser, und sagt, der Fall muss vor dem Kaiser verhandelt werden. Und dann sagt später der Landpfleger hier, Festus, ja Mensch, der Mann könnte ja freigelassen werden, aber jetzt hat er sich auf den Kaiser berufen, jetzt muss der Prozess in Rom stattfinden, nicht? Und dann kommt er dann als Gefangener nach Rom. Ist auch trotzdem ein Zeuge Gottes. Was ist besser? Wir wissen es nicht. Möchte aber dies festhalten für die Gemeinde. Es kann sein, dass man bei gleicher geistlicher Erkenntnis und demselben Glauben unterschiedliche Urteile fällt. Den Gemeinden war wichtig, dass Paulus nicht zu Schaden kam. Und Paulus war sein eigenes Leben egal. Und er wusste, dass er ersetzbar ist. Und ihm war wichtig, dieses Zeichen zu setzen und zu sagen, Pfingsten bin ich in Jerusalem. Und da werde ich das Zeugnis geben, das die Kollekte hinbringen. Das war ihm wichtig. Und wir können es einfach mal stehen lassen. Und das heißt aber für uns als Gemeinde auch, wir müssen uns nicht auseinanderdividieren, wenn wir bei vielleicht gleicher geistlicher Erkenntnis unterschiedliche Konsequenzen aus einer Sache ziehen. Das muss man vielleicht auch lernen, dass man ein weites Herz hat und sagt, ja, dir ist das wichtig, ich will es auch nicht beurteilen und kritisieren, dann ist es so. Aber sie sind ja verbunden in demselben Glauben an denselben Herrn, der immer seine Werke hat in dieser Welt. Und es ist auch interessant in dem Text, dass dieser Prophet Agabus, der ja in dem anderen Ort dann kommt, der von Judäa kam, der nimmt den Gürtel des Paulus und bindet sich die Hände und Füße, habt ihr das gehört, ne, im Text, macht eine Zeichenhandlung, fesselt sich also und sagt, dem Mann, dem dieser Gürtel gehört, wird in Jerusalem so gebunden werden. So war es dann auch. Aber interessant ist, dass, also vielleicht bewerte ich das über, aber ich glaube nicht, dass er den Gürtel von Paulus nimmt. Er hätte doch jedes x-beliebige Seil nehmen können oder seinen eigenen Gürtel. Aber er nimmt den Gürtel des Paulus und sagt, bindet sich damit und macht damit vielleicht auch zeichenhaft deutlich, es ist Paulus eigene Sache. Denn wenn Paulus gewollt hätte, dann wäre er nicht nach Jerusalem gezogen, wäre die ganze Sache anders ausgegangen. Es lag auch im Willen und im Einverständnis des Paulus selbst, dass er am Ende als Gefangener nach Rom geht. Und das finde ich so faszinierend, wie wir das nämlich im Kapitel vorher auch lesen, dass Paulus gesagt hat, den Ältesten in Ephesus, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem. Und er wird in Jerusalem gebunden werden, aber nicht von Menschen. Das ist immer unsere Perspektive, nicht? Dieser Mensch hat das jetzt gemacht und die Politik macht jetzt das. Und so Paulus sagt, ich bin gebunden, wenn überhaupt, durch den Geist Gottes. Was mit meinem Leben wird, entscheidet Gott. Ist Gottes Sache. Eine Sache zwischen mir und Gott. Nicht zwischen den Führern der Juden in Jerusalem, die da herumschreien und Paulus umbringen wollen. Das ist gar nicht der Fokus von Paulus. Das sind Menschen. Das sind einfach nur Menschen. Entscheidend ist, was Gott entscheidet. Gott kann ein Wort sprechen, dann können sie gar nichts tun gegen Paulus, nicht? Und wenn er es zulässt, dann werden sie ihn gefangen nehmen. Aber letzten Endes ist es Gottes Entscheid. Wir haben immer in unserem Leben mit Gott zu tun, möchte ich auch in die Gemeinde hinein sagen, was immer geschieht. Wo immer wir mit Problemen haben, wir haben mit Gott zu tun. Wir haben das auch in unseren schönen, wunderbaren Kirchenliedern. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Wir müssen uns nicht den Kopf zerbrechen darüber, was Menschen alles für Fehler machen. Sondern wir dürfen eine Vision haben, wie auch Paulus, was er konsequent verfolgt. Und diese Vision ist eine große Weite, die dann in kleinen Etappen er auch beschreibt. Das erste ist einmal, dass er sagt, ich will versuchen, Pfingsten in Jerusalem zu sein. Auf dem Weg dorthin stärke ich die Gemeinden. Das ist das Erste, was er macht. Und in Jerusalem hat er sich vorgenommen, Zeugnis zu sein vor den Juden, vor dem ganzen Volk Israel. Und dann sagt er, ich will auch nach Rom kommen. Noch keine Vorstellung, wie er dorthin kommt. Am Ende muss er sich gar nicht kümmern, weil er gefangen genommen wird und da erledigen die anderen das für ihn. Nicht? Da reist er dann eben als Gefangener. Und das alles verfolgt Paulus ganz konsequent und stellt es zugleich in Gottes Hände. Er sagt, ich habe meine Pläne, aber letztlich ist es Gottes Entscheidung, wie es dann wird. Und wusste, dass alles gelingen würde. Das ist so faszinierend, welche innere Freiheit Paulus da hat. Die dürfen wir auch haben. Er wusste, es wird gelingen, unterm Strich. Warum? Weil er wusste, ich bin Gottes auserwähltes Werkzeug. Und das ist mein Amt, Zeuge zu sein vor den Heiden und vor dem Volk Israel. Und da wird keiner was dran ändern können. Das gilt für uns übrigens auch. Was sind unsere Ziele? Möchte ich zum Schluss jetzt zusammenfassen, die Predigt, und für uns anwenden. Was sind eigentlich unsere Ziele als Gemeinde? Wozu sind wir berufen? Wissen wir das? Wir sind berufen, Zeugen Christi zu sein, und zwar hier in der ganzen Region. Als wir damals angefangen haben, haben wir sozusagen gesät und unser kleines Apfelbäumchen gepflanzt, als der Kirchenkreis Gera sagte, Sie können hier Ihre ZA-Zeit machen, 3 Jahre wollt ihr unter diesen Umständen herkommen, nicht? Haben wir gesagt, Annette und ich, wir können 3 Jahre das Evangelium verkündigen und unser Apfelbäumchen pflanzen, im Bild gesprochen, und dann gucken wir mal, was weitergeht. Wir haben dann erlebt, dass es immer erweitert wurde, die Stelle. Wir haben gebaut in der Kirche, haben sie saniert. Wir haben 2009, 10 gesagt, im Grunde wollen wir als Gemeinde ein Punkt sein, von dem aus das Evangelium laut wird. Und zwar nicht nur in Pölzig und meinen Pfarrgemeinden, die zu mir gehören, sondern in der ganzen Region hier. Ach, die Leute fragen doch gar nicht danach, wo sie wohnen und welcher Pfarrer für sie zuständig ist. Doch völlig überholt, ist doch alter Käse. Wir wollen erkennbar sein. Was haben wir erreicht auf diesem Weg? Wir müssten da mal innehalten und sagen, wie viel haben wir da erreicht? Wir haben etliches erreicht, nicht? Aber wir können durchaus hier noch weitere Visionen haben. Was heißt das, dass wir Ausstrahlungsordnung geworden sind? Am 27. ist die Urkunde übergeben worden. Ich habe immer noch keine Schublade dafür gefunden. Die liegt immer noch hier vorne. Also wir sind jetzt Ausstrahlungsgemeinde. Was heißt das für uns? Was nehmen wir uns für Ziele vor? Wie wollen wir das ausfüllen? Also ein Punkt ist ja, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Evangelisationswoche machen im Februar nächsten Jahres mit guten Themenabenden. Die wollen wir vorbereiten. Das ist so ein Ziel, nicht? Einladen, einladen, einladen. Ich möchte auch noch das Stichwort nennen, anknüpfen an dem, was vorher gesät worden ist durch Pfarrer Heide. Das wollen wir mal nicht vergessen, wie viele Leute hier sind, die im Moment nicht in den Gottesdiensten sitzen und die hier aber sehr schöne und spannende Erlebnisse hatten in der Kindergemeinde. Wir sind Ausstrahlungsgemeinde. Das ist ein Vorrecht, aber auch eine Verpflichtung zum anhaltenden weiteren Gebet dafür, dass das auch weiterhin so geschieht. Und mein Wunsch wäre es persönlich jetzt, aber vielleicht hat Gott andere Ziele. Ich habe da kein prophetisches Wort. Das ist wie so ein inneres Bild, dass es irgendwann so ist, dass nicht nur hier sich sonntags eine Gemeinde versammelt, sondern dass von hier auch kleinere Gruppen sagen, wir kommen von hier oder von dort, wir nehmen es mit in unseren Ort und sind in unserer kleinen Dorfkirche präsent. Unterstützt von hier. denn man kann so schnell innerlich ausbrennen, wenn man alleine in einem Dorf irgendwie geistliches Leben, kirchliches Leben hochhalten will. Das wissen alle, die ehrenamtlich mitarbeiten, nicht? Deswegen ist so eine Verbundenheit wichtig, dass es nicht auseinanderdriftet. Gott schenke, dass es uns gelingt, in dieser Weise weiter Gemeinde zu bauen, zu seiner Ehre und zum Nutzen für die Menschen. Amen.